Wir möchten heute Morgen etwas aus dem Lobpreis des Zacharias hören, nach Lukas Kapitel 1, die Verse 68 bis 80. Es geht ja da praktisch um die erfahrene und erfahrbare Barmherzigkeit Gottes, das uns zu diesem befreienden Lob Gottes führen will und auch führt, durch seines Geistes Wirksamkeit. Wir lesen den Text, Lukas 1, die Verse 68 bis 80. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, der unseren Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm, alle Tage unseres Lebens. Und dann bezieht sich das jetzt hier auf die Stelle des besonderen Lobpreises ist Zacharias, und du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Also praktisch geht da um den Johannes des Täufers. Und jetzt die Verse 77, die so ganz, ganz wichtig sind, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Lassen wir das bei Vers 79 beenden, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Zunächst wollen wir einmal sehen, dieses unvergleichliche Ereignis in der Weltgeschichte, dass Gott Mensch wurde, dass der Messias, der Heiland, gekommen ist. Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Das müsste der Grund unserer Freude sein, dass Gott Mensch wurde, dir und mir zugut. Und wer sich bewusst war oder ist seiner Knechtschaft unter die Sünde verkauft, dass die Sünde ihn beherrscht hat, der kann nur jubeln, wie wir es eben versucht haben, im Lied zu tun hier, O Gott, der sei Ehre, der Großes getan, der kann sich darüber nur von ganzem Herzen freuen und ihm danken von dieser Befreiung, die wir erleben durften durch das Kommen dieses Heilandes. Es heißt ja von diesem Erlöser, von diesem Herrn, durch den alles gemacht worden ist, auf den noch alles hinzuläuft, mit dem dürfen wir es zu tun haben, du und ich. Es ist einfach unvorstellbar, welche göttliche Botschaft wir haben dürfen heute Morgen. Das müsste uns bewegen, durch des Herrn Gnade natürlich. Es heißt ja in Galater 4, dieser Vers 4 und 5, diese Verse müssen uns bewegen, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, nämlich wir, du und ich, loskaufte, damit wir die Sohnschaft oder Kindschaft empfingen. Haben wir gehört, was hier ausgedrückt wird? Damit wir die Sohnschaft, die Kindschaft empfingen. Das heißt mit anderen Worten doch, Kind Gottes zu werden, in die Familie Gottes aufgenommen zu werden. Durch diesen Herrn, durch diesen Heiland, der die Türe ist zum Vater, zum Vaterhaus, zum ewigen Vaterhaus. Weil dieser Herr Jesus Christus ja stellvertretend für unsere Sünden, für unsere Verlorenheit starb, leistete er mit seinem Tod der Gerechtigkeit Gottes Genüge. Und man kann immer wieder nur betonen, dass Gott bei dir und bei mir Gerechtigkeit sucht, die wir nicht haben. Und die wir in ihm aber bekommen, geschenkt bekommen, seine Gerechtigkeit. Er leistet ja mit seinem Tod der Gerechtigkeit Gottes wirklich Genüge. und stillte Gottes Zorn. Denn das wird vielen, ist vielen nicht bekannt, dieses Wort aus, ich darf es immer wiederholen, aus Johannes 3, 36. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, wie geht es jetzt weiter? Über dem bleibt der Zorn Gottes. Ein ganz ernstes Wort. Man muss also die Güte und die Strenge Gottes sehen. Die gehören einfach zusammen. Die kann man nicht auseinanderdividieren. Er hat uns also wirklich losgekauft von der Sklaverei der Sünde und hat uns ewiges Leben geschenkt, Leben in ihm. Dieses Wort aus Kolosser 1, 13 und 14, lasst uns wirklich hören. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Ist das nicht Grund zum Danken? Zur Danksagung für dieses Kommen, für dieses Erlösungswerk unseres Herrn Jesu Christi? Dieser Sohn Gottes ist doch gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wer wirklich immer wieder neu erkannt hat, woraus wir errettet worden sind, aus der Finsternis, von den Finsternismächten und in sein Reich versetzt, in das Reich des Lichtes, das müsste uns doch wirklich bewegen. Das ist ja auch unsere Not, dass wir das so wenig erkennen, weil wir mit vielen anderen Dingen befasst sind, die gar nicht so wesentlich sind. Das geht mir so, das geht vielen so. Wir waren ja gestern auf dieser Verax-Konferenz in Unna und haben dort manche Zeugnisse gehört. Da sagte beispielsweise der Martin Erdmann, der dieses bekannte Buch herausgegeben hat, eine jahrelange Arbeit, Der Griff zur Macht. Er war in einem christlichen Hause groß geworden. Er ist dafür dankbar, er und seine Schwester, die auch dabei waren, für dieses Zeugnis der Eltern, dass sie früh, genau wie ich, unter Gottes Wort gekommen sind. Aber man kann sich daran gewöhnen, dass die Errettung ganz normal ist, dass das gar nichts Besonderes ist. Das muss so sein, meinen wir vielleicht. Und dann war er schon älter, dann hat der Bruder Erdmann auch in christlichen Kreisen mitgewirkt und die haben sich dann ausgetauscht und er wollte dann mitreden, auch in diesem Kreis, um nicht so dumm dazustehen, so habe ich das verstanden, und hat dann, ohne die Bibel richtig zu kennen, auch da mitgeredet. Bis ihn dann Gottes Wort traf. Und er wurde von einer Sekunde zur anderen ein anderer Mensch. Bis er merkte, dass er der Sünder ist, im 2. Korinther. Dass er der Sünder ist, für den Christus sterben musste. Dass er erkannte im Lichte Gottes, ich bin gemeint. Ich persönlich. Mich hat er herausgerettet, mich hat er losgekauft. Das hat bei ihm so eingeschlagen. Und seine Schwester erzählte mir auf der Konferenz am Samstagabend, ihr Mann hätte dieses Buch, ich darf es vielleicht doch sagen, dieses Büchlein gelesen, das wir da hinten auch ausgelegt haben, was kann der menschliche Wille leisten? Das ist ja die große Frage zwischen dem freien menschlichen Willen und der freien Gnade Gottes. Diese beiden großen Unterschiede, die wie Tag und Nacht sind. Und dann sagte sie, mein Mann hat dieses Büchlein an einem Abend durchgelesen und da macht es bei ihm Klick. Und hatte gesagt, ich muss sofort 5 neue Bücher haben und muss das verteilen. Weil er merkte, ja, es geht ja um die freie Gnade Gottes, um seine Souveränität, nicht um mich. Ich kann nichts ausrichten mit meinem sogenannten freien Willen, den ich gar nicht habe. Den einzigen freien Willen, den es gibt, der ist bei Gott. Gott hat nur einen freien Willen. Er tut, was er will und was er für richtig hält. Und diese große Befreiung in Punkt 2 jetzt unserer Einteilung hier, dass wir erlöst sind aus der Hand unserer Feinde, heißt es hier in Vers 74, ihm zu dienen ohne Furcht. Ihm zu dienen ohne Furcht. Dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht. Der Herr hat ja gesagt, das ist der Wille des Vaters in Johannes 6. Das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts von dem verliere, von allem verliere, was sie mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. dass ich erst auferwecke am letzten Tag. Der Vater hat ihn gesandt, in seiner großen Barmherzigkeit, diesen unseren Heiland. Und von daher gesehen ist es unbedingt nötig, unseren Blick auf diesen Vater zu richten, der seinen Sohn gesandt hat und hat uns mit ihm alles geschenkt, wie das Wort sagt, alles. Die Befreiung von uns selbst, die Befreiung von Sünde, Tod und Teufel. Und das bedeutet wirkliche Erlösung, der uns erlöst aus der Hand unserer Feinde. Es ist wichtig, immer wieder zu sehen, was uns hier anfeindet in dieser Welt, aber viel wichtiger ist, dass wir auf ihn schauen. Diesen Blick zu ihm, dass wir da überhaupt daran glauben dürfen. Und das ist ja das Problem. Das war auch gestern die Thematik, die Rechtfertigung aus Glauben. Ja, diese Rechtfertigung durch ihn. Dass wir nicht so sehr uns befassen mit den negativen Dingen, die uns umgeben und uns davon beeindrucken lassen. Es sind ja, wie der Bruder Küch kürzlich mir sagte, im Gespräch, das sind Endzeitgefechte, die da ausgeführt werden. Die Gott weiß, um die Gott weiß, und er hat uns das im Voraus gesagt, dass uns da nicht der Mut verlässt und dass wir das nicht zu fürchten brauchen, sondern dass wir auf ihn schauen. Er hat uns den Glauben geschenkt, den Glauben an sein Erlösungswerk, den Glauben an seine Macht, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden doch gegeben ist. Mit dem dürfen wir es zu tun haben, du und ich. Und wie oft muss ich und andere, die ich auch kenne, mit denen wir auch im Gespräch sind, muss ich erkennen, nicht, dass ich ihn wirklich brauche, dass er sich meiner erbarmen muss, unserer erbarmen muss. Das ist so wichtig. Aber er hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und an den dürfen wir glauben. Und er ist letzten Endes, das schrieb ich gestern noch einer Schwester in einem Brief, dass wir in ihm Sieg haben. Gott hat uns Sieg gegeben in ihm, nach 1. Korinther. Ja, wir sind in das Reich seines Sohnes versetzt, heißt es doch. Und das war mir immer sehr tröstlich und hoffentlich bleibt es auch so in meinem Leben, dass ich mich immer damit trösten kann, dass ich bereits, dass du, für dich ebenfalls so, dass du ein Versetzter, dass ich ein Versetzter in das Reich seines Sohnes geworden bin. Nicht werde, bin. Ich bin bereits. Ich bin bereits angekommen. Und kürzlich bei der Beerdigung unseres Bruders Lee Blum durften das auch mit Freude hören, dass er bereits angekommen ist. Dass er diesen Herrn schaut. Wir sind also auf dem Wege. Wir sind kurz vor dem Ziel. Wir sind in der Zielgeraden sozusagen. Der dir alle deine Sünde vergibt, heißt es. Und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Und der dich krönt, womit? Womit krönt uns Gott? Die Seinen. Mit Gnade und Barmherzigkeit. Psalm 103. Obwohl er weiß, dass wir Staub sind. Das ist mir ein so wichtiges Wort. Wir leben von seiner Gnade und von seiner Treue. Das gehört einfach dazu. Ja, diese große Befreiung, die wir bekommen haben und in der wir leben dürfen und die wir weitergeben dürfen, die wir es auch eben hier gesungen haben, wir sollen das den Leuten auch sagen. Und so heißt es wunderbar von diesem vollkommenen Erlösungswerk in Jesaja 32, das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf Zeit, auf ewig, steht da. In Jesaja 32, 17. Ich darf es nochmal wiederholen. Das Werk der Gerechtigkeit, das Werk des Herrn mit anderen Worten, wird Frieden sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig. Und der Heilige Geist, der in den Gläubigen wohnt, der bewirkt dieses Bewusstsein und will es immer wieder neu bewirken, wenn wir uns nicht ablenken lassen. Ich weiß, wovon ich rede. Das ist so wichtig, dass wir oft den Heiligen Geist so vernachlässigen, betrüben, dass wir nicht darauf hören, in der Stille. Der Herr schenke uns immer wieder neu diese Stille, weil sein Wort ja Geist und Leben ist. Das will uns ermuntern, erneuern. Und immer wieder neu stärken, auf ihn zu schauen, in ihm zu leben, von diesem Frieden nicht nur zu reden, sondern auch darin zu leben und auch weitergeben zu können. Das ist eine unermesslich große Tatsache. Und dieses Bewusstsein will uns der Herr immer wieder neu schenken, durch seines Geistes Kraft. Ist das nicht wunderbar? mit wem wir es zu tun haben, der alles in Händen hat. O Gott, der er sei Ehre, dir sei Ehre, der Großes getan. Wir haben das oft gesungen in unserer Gemeinde. Das war unser Lied, das wir bei den Mahlfeiern vorab immer gesungen haben. Und das ist so etwas Wunderbares, dass man das nicht vergessen sollte, der so Großes an dir und an mir getan hat, durch sein Erlösungswerk, aus Gnaden. Aus Gnaden seid ihr selig geworden. Und wie heißt es jetzt weiter? Jetzt kommt ein Denn bei dem Vers aus Römer 8, Vers 15. Aus Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater, Abba, Vater. In diesem Büchlein hier, von der Souveränität Gottes, da schreibt Pink sehr gut, ich habe es heute Morgen noch gelesen, wahre Anbetung gründet sich auf erkannte Größe. Und Größe wird in ihrer höchsten Form in der göttlichen Souveränität sichtbar. An keinem anderen Fußschemel wird der Mensch je wirklich anbeten. In der Gegenwart des göttlichen Königs auf seinem Thron verhüllen selbst die Seraphim ihr Angesicht. Die angemessene Haltung, steht hier, die wir haben sollten, ist die der Gottesfurcht, des unbedingten Gehorsams, der rückhaltlosen Ergebung und Unterordnung. Und dann schreibt der Pink, doch das ist nicht alles. Die Erkenntnis der Souveränität Gottes und die Vergegenwärtigung der Tatsache, dass der souveräne Herrscher mein Vater ist, sollte mein Herz zutiefst anrühren, sodass ich mich in anbetender Verehrung vor ihm beuge und allezeit sage, ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Das ist die Haltung gegenüber dieser unermesslich großen Souveränität, dieser Majestät. Ich sprach mit verschiedenen Leuten, deshalb hatten wir diesem Büchlein die Überschrift gegeben, lass Gott Gott sein. Die meisten Menschen unserer Zeit, besonders die Jüngeren, die wissen nicht, was ein Souverän ist. Dass es die höchste Majestät ist. Da gibt es kein Wenn und Aber. Was einen Souverän befiehlt und anordnet, das geschieht. Ob ich es will oder nicht. Und die Souveränität Gottes, meines Vaters, die ist nicht vergleichbar mit einer menschlichen Souveränität. Und wenn wir von der Souveränität Gottes sprechen, müssen wir uns prüfen, was uns leitet, was uns motiviert, wovon wir bewegt werden. Von diesem Herrn, der alles in Händen hat, das ist so wichtig, der uns kennt, der uns lieb hat an dem Herrn Jesus Christus. Wir hatten vor kurzem einen jungen Bruder aus Afghanistan in unserem Hause, der vor einiger Zeit noch Anführer einer Bande war, Pistole immer bei sich, raubte die Leute aus, und ein Asiate. Und dann bekam er von jemand durch Gottes Güte eine Bibel geschenkt. Und dann fing er hinten an zu lesen. Er spricht auch Persisch und so weiter, ist ja mal gewohnt, oder Arabisch spricht, von hinten zu lesen. Da konnte er natürlich mit der Offenbarung nichts anfangen. Und dann fing er vorne nach einiger Zeit an, die Bibel zu lesen. Und dann las er, Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. War ganz erstaunt, dass sowas möglich ist. Dass so ein Wort Gottes in eine finstere Welt hineinspricht und es wird Licht. Und es ward Licht. Er las weiter. Er kam an die Gebote. Bei seinem bisherigen Leben war es so, dass er kein Unrechtsgefühl hatte für seine Sünden. Die haben die Menschen ausgeraubt nach dem Motto, Eigentum ist Diebstahl, komm her, gib's her. Sonst wurden sie bedroht und geschlagen. Aber als er die Gebote las, in dem Augenblick erkannte er durch Gottes Güte, durch sein allmächtiges Wort, dass er ein Sünder ist. So blitzschnell kam das in sein Leben hinein. Und dann merkte er, wie verpfuscht sein Leben war. Und dann wurde er von dem Wort getroffen, dass er von Gott geliebt ist in Jesus Christus, als er noch ein Feind war, Gottes Feind war. Und das hat ihn so umgeworfen. Und diesem Gott wollte er dienen. Hat sein Leben vollkommen, der Herr hat sein Leben vollkommen umgestimmt, und er ist dann, ich glaube, er war in Taschkent oder sonst irgendwo damals, dann ist er von dort aus nach Afghanistan gegangen, um dort das Wort zu verbreiten, weil er gelesen hat im Römerbrief, dass man durch das Wort Gottes, ja, Weisung bekommt. Und er wusste, dass da so viele Menschen auch unter den Taliban arbeitet. Er, dass da so viele Menschen sind, die noch nie Gottes Wort gehört hatten und haben. So genau wie er. Und da ist er heute noch. Mit seiner Familie. So mächtig ist das Wort, von dem wir gestern auch gehört haben, dass das Wort alles schafft. Luther hat gesagt, ich habe nichts geschaffen. Gottes Wort hat alles geschaffen und erhält alles. Sein allmächtiges Wort. Und deshalb, wenn man dieses Thema von der erfahrenen Barmherzigkeit heute Morgen versucht, ein wenig zu betrachten, dann merkt man, zu welch einem befreienden Lob man kommen kann. Wenn man sich das neu durch die Gnade des Herrn vor Augen führen kann, wie wir durch ihn gemacht worden sind, du und ich. Deshalb heißt es im Psalm 31, Vers 8, Ich will frohlocken und mich freuen in deiner Gnade, denn du hast mein Elend angesehen, du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet. Kannst du das auch so sagen? Ich kann es so sagen. Bevor ich zum Glauben kam, lebte ich in der Welt. Ich konnte nicht darin fröhlich sein. Die Frommen waren mir zu fromm. Ich hatte keine Freude, weder in der Welt noch unter Gottes Wort. Ich war auf Konferenzen bei Wilhelm Busch und was weiß ich, wo ich war. Aber echte Freude hatte ich nicht. Dem habe ich zwar recht gegeben, verstandesmäßig, und habe ich auch ein wenig miterlebt. Und dann war doch der Alltag wieder da mit seiner Problematik der Sünde und so weiter. Der Herr hat aber mein Elend angesehen und hat auf meine Seele Acht gehabt. Und das ist auch in deinem Leben so. Nicht? Und du kannst vielleicht das auch so bezeugen, dass alles neu geworden ist. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Alles ist neu geworden. Dem Herrn sei Dank dafür. Und deshalb kommen wir jetzt zu dem dritten, zu dem Lobpreis Gottes für sein herzliches Erbarmen. Da heißt es in den Versen 77 bis 79, ich lese es nochmal, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Haben wir es richtig gehört? Um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Ich darf an das Psalmwort erinnern, das mir außerordentlich auch wichtig ist, im Psalm 107, die Verse 14 bis 16, Psalm 107, die Verse 14 bis 16, denn im Grunde genommen wissen wir ja, dass unser Heil in Christus liegt. Er führte sie heraus, heißt es dort, aus Finsternis und Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. Jeder Christusgläubige, der heute Morgen und in der stillen Zeit darüber nachdenkt, was der Herr Großes getan hat, dass er unsere Fesseln zerrissen hat, dass wir jetzt unter der Herrschaft der Gnade stehen. Wir sündigen zwar noch, aber die Sünde kann, die früher die Sünde geherrscht hat, in unserem Leben, so will heute die Gnade herrschen in unserem Leben. Das ist der große Unterschied. Wir sind nicht sündlos, aber Heilige zugleich in Gott. Und so darf ich als Christusgläubiger, oder so dürfen wir als Christusgläubige bezeugen, was in Jesaja 51, 11 steht. So werden die Erlösten des Herrn zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen, und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie erfassen, aber Kummer und Seufzen wird entfliehen. Denn es ist doch so, dass der Bestandteil des Wesens Gottes ist Erbarmen in seinem Sohn, dem Herrn Jesus Christus, den er uns gesandt hat in unserer Verlorenheit. Wir kennen dieses bekannte Wort, und das sollte kein Lippenbekenntnis sein. Der Herr kann das immer wieder neu schaffen, dass wir das wiederholen, was wir in 2. Korinther 1, Vers 3 lesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und, wie steht es weiter, und Gott alles Trostes. diese Gnadenerweise Gottes in dem Herrn Jesus Christus sind doch praktisch Liebe. Es liebt uns keiner so sehr wie Gott in Jesus Christus. Und wenn wir nach Liebe uns ausstrecken, und das will jeder Mensch erleben und erfahren, dann haben wir in dem Herrn die ganze Fülle. Die leibhafte Fülle Gottes wohnt in ihm. Und wir haben die Fülle in ihm. Die Fülle. Er ist ja gekommen in unsere Welt, dass wir das Leben haben in ihm und volle Genüge, sagt sein Wort. Und sein Wort ist untrüglich. Volle Genüge, haben wir es gehört? Wir brauchen keinen Ersatz. Wir brauchen nicht dies und jenes. Das kann man zwar haben, aber das sollte uns nicht beherrschen. Volle Genüge in ihm. Es ist so wunderbar, dass Gott uns, nachdem wir durch Jesus Christus gerechtfertigt worden sind, durch ihn jetzt von dem Zorn Gottes errettet worden sind, denn wir sind ja versöhnt durch seinen Tod. Und es ist so wunderbar zu sehen und zu hören, wie Menschen davon frei werden, von dieser Sünde, von dieser Schuld, von dieser Verhaftung, wie wir das auch in dem wunderbaren Zeugnis dieses jungen Mannes aus Afghanistan kürzlich hören durften. Und so können wir uns rühmen, die wir jetzt die Vergebung empfangen haben, dass wir jetzt frei sind, frei zum Lob seiner Gnade. Und wir wissen, und ich weiß auch darum, wenn man mit dem anderen sprechen will, der vielleicht noch fern ist oder der so keine Antenne hat für Gottes Wort, aber wenn wir trotzdem einfach im Vertrauen auf sein göttliches Wort mit ihm reden, dann werden wir merken, welche Freude wir haben, dieses Zeugnis auszurichten. Und sagen, wenn nicht, das hat keinen Zweck, mit den Menschen in der Verwandtschaft, Nachbarschaft zu reden. Das ficht uns ja leicht an. Ich weiß, wovon ich auch rede. Ja, dass man einfach sagt, auch jetzt, als ich im Hotel war, in der letzten, ja, man hat dann keine Lust und so weiter. Das ist aber falsch. Wir sind ihnen die Botschaft schuldig. Ja, sie warten im Prinzip darauf, dass einer sagt, wie ich das auch jetzt gehörte, in einem Zeugnis gehört habe, gestern noch, er hatte nie den Namen Jesus gehört. Nie den Namen Jesus gehört, hat ihn jemand etwas erzählt, von Jesus. Er wusste gar nicht, was das bedeuten sollte, was dieses Wort beinhaltet. Und er kam ins Fragen und hat dadurch auch den Weg zum Herrn finden dürfen, dass sein Name genannt wurde. Und es ist ja so wunderbar, dass Gott uns dazu in gleicher Weise befähigt, immer wieder aufs Neue davon zu reden. Denn in Römer 5, Vers 5 finden wir dieses Zeugnis, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen, was denn? Worin denn? In unser Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen, wodurch? Durch den Heiligen Geist, und jetzt kommt es, der uns gegeben ist. Wenn du gläubig bist, hast du den Heiligen Geist empfangen. Dann bist du ein Tempel, das Wort hat mich in den letzten Tagen sehr angerührt. Ich hatte meine Bibel offen liegen und das musste so sein. Und da wurde ich neu erinnert an ein Wort. Und der Herr schenke Gnade, dass uns das auch weiter trägt. Da steht in 2. Korinther 6, Vers 16, B, sage ich mal. Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Der lebendige Gott, wenn wir die Größe Gottes ein wenig begriffen haben und wenn das Wort sagt, ich bin ein Tempel des lebendigen Gottes, dann bin ich erschüttert. Dann sehe ich, wie unmöglich ich vor diesem Gott bin. Wie unmöglich mich als Tempel dieses lebendigen Gottes bewege und denke. Das ist ein Wort der Ermahnung, aber zugleich auch der Ermunterung. Das heißt ja dann weiter, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Ein Volk des Eigentums sind wir ja. Ich glaube, wir haben es auch eben im Lied gesungen. Oder gehört im Text. Volk des Eigentums. Von ihm zurechtgemacht. Von ihm erwählt. Von ihm tüchtig gemacht. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen, ich wiederhole das, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Dazu gehört auch diese wunderbare Aussage, ich muss es etwas kürzen, diese wunderbare Aussage, die etwas ganz Persönliches auch für dich und mich beinhaltet. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? was in Römer 8 zu finden ist, diese ganze Aufzählung. Absolut nichts kann scheiden von der Liebe Gottes. Nichts. Nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges von der Liebe Gottes. Nichts vermachen zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, deinem Herrn. Von dem sind wir, bist du geliebt. Und da ist alles drin. Wer dagegen murrt und wer nicht damit einverstanden ist, ich denke mal an Hiob, das wird hier auch geschildert in dem Büchlein, der an einem Tag nicht nur seine Herden verloren hat, auch seine Töchter und Söhne. Der darum nicht gesagt hat, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, hat er gesagt, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist wahre Anerkennung der Souveränität Gottes. Er weiß, dass er von Gott geliebt ist und dass seine Wege richtig sind, wie es in Römer 8 auch steht, dass uns alles zum Besten dient, nicht dienen muss, sondern dient, steht da. Das ist die Liebe Gottes. Das sind die Gnadenerweise Gottes in seiner Liebe, die wir immer wieder neu erkennen müssen, die heilbringend ist für uns als absolut barmherzige Gnade an uns Sünder. Wir wissen ja nach Römer 3, Vers 24, dass wir gerechtfertigt sind, das war gestern auch die Thematik, dass wir gerechtfertigt sind vor Gott, also gerecht, du und ich. Wir haben vor Gott keine Sünde. Wenn du in Jesus Christus bist und darauf vertraust, hast du noch keine einzige Sünde vor Gott begangen. Ist dir das klar? Ist mir das klar? Ich muss mich selber fragen. Wenn ich mich so sehe in meinem Alltag, ja, aber Gottes Wort sagt das, dass wenn wir gerechtfertigt sind, ohne Verdienst durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist, dann sind wir Menschen, die vor Lob und Dank sein dürfen und können, durch seine Kraft, nicht durch uns. Denn die Rettung ist eine souveräne, erteilte Gabe des Erlösers, der Gnade Gottes. Eine souverän erteilte Gabe, und darüber können wir uns dann nicht rühmen, dafür können wir uns nicht rühmen, was wir empfangen haben, darüber sollen wir uns nicht rühmen, sagt die Schrift, sondern wir sollen darüber den Vater preisen. Also, wir haben alles empfangen. Alle guten Gaben kommen von oben. Wir haben nichts, wie es in Johannes-Evangelium steht, dass wir alle guten Gaben nur von ihm haben, von ihm. Niemand kann sich vor Gott rühmen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir beispielsweise jeden Anspruch auf unsere eigene Gerechtigkeit, auf unseren eigenen Charakter aufgeben. Dass wir sehen, wir haben gar nichts zu bringen diesem Herrn. Wir können ihm nur unsere Sünden bringen. Und das dürfen wir tun. Und auch gestern im Gespräch wurde das deutlich, dass wir, vielleicht hat das auch schon getan, diesen bekannten Ausspruch gegenüber Nicht-Christen geäußert, ich bin nicht besser als du, aber ich habe es besser. Ich kann in meinen Sünden zu diesem Herrn kommen, dem er meine Sünden wirklich vergibt. Denn er allein kann nur wirklich Sünde vergeben. Deshalb heißt es mit anderen Worten auch, wie es der Psalmist sagt, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Glückselig. Ist das unsere Glückseligkeit, ist das unser wirkliches Glück, dass wir Vergebung der Sünden haben, dass wir Kind des Vaters geworden sind, gerechtfertigt durch ihn, nicht durch menschliche Bemühungen, sondern aus der Barmherzigkeit und aus der Macht des Erlösers. Wie es denn auch so wunderbar in Epheser 1 bezeugt wird, dass der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Das, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, und jetzt kommt es, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Da wird Gott die Ehre gegeben. Gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Denn Gott ist es ja letztlich, der in seiner Barmherzigkeit sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Dazu kommt natürlich, und das wäre dann sehr einseitig, wenn ich das nur betonen würde, das versucht auch der Arthur Pink hier klarzumachen, dass wir als Gläubige mitverantwortlich sind, das auszuleben, was er in unserem Leben getan hat. dass wir das nicht wie das Tote Meer so machen, die nur einen Zufluss haben. Das Tote Meer hat nur einen Zufluss und keinen Abfluss, deshalb ist es tot und stinkend. Und das ist eine gefährliche Sache. Der Herr will, dass wir ein Kanal sind, dass wir das weitergeben, was er in uns getan hat. Das ist wahres Lob. Das Bekenntnis unserer Lippen, das ihn verherrlicht, das ihn beim Namen nennt, trotz Spott und Ton. Denn die Gnadenbeweise, das ist so wunderbar, sind des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende, und das ist auch unser Gebet morgens immer wieder, sie ist jeden Morgen neu, und deine Treue ist groß, wie es in Klagelieder steht. Wir rühmen uns also auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, und dieses sollte Priorität haben in unserem Leben. Und das kann er nur machen. Es ist also keine moralische Aufrüstung, sondern im Grunde genommen ist etwas, was auf ihn weist, von der Wirksamkeit, haben wir eben gesprochen, Gottes in unserem Leben. Und das will uns dazu bestimmen. Denn alles kommt von Gott. Im Kontext zu dieser Stelle steht, es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind. Und jetzt kommt etwas, vier Worte, die haben es in sich. Und wir durch ihn. Es gibt nur einen Herrn, steht in 1. Korinther 8, Vers 6. Es gibt nur einen Herrn, den Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind. Und wir durch ihn. Ist das nicht herrlich? Wir sind sein Werk, wird ja betont. In Epheserbrief. Sein Werk sind wir. Also überlegt, dass wir sein Werk sind, Gottes Werk. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Finden wir im Römerbrief. Durch diesen Herrn werden wir gerecht gemacht. Ich habe es wiederholt gesagt und man kann es nicht oft genug sagen in unserem Leben, wir Ungerechte, wir Rebellen, nicht sind gerecht gemacht vor dem himmlischen Vater, der das Sagen hat, das letzte Wort hat. Und wie wir eben gehört haben, er führt uns, unsere Wege, unsere Füße auf den Weg des Friedens. Er führt uns auf den Weg des Friedens. Und dieser Glaube, den er uns geschenkt hat, als rettende Gabe des Herrn, die kann man nicht aus eigener Kraft ausüben, sondern diesen Glauben bewahrt er uns. Auch in Anfechtungen, auch wenn wir Niederlagen immer wieder einstecken müssen und einstecken. Wir sprachen gestern auch über, in dem Zusammenhang über die Thematik, warum Gott überhaupt Sünde zulässt. Stell dir bitte einmal vor, Gott würde die Sünde in deinem Leben völlig abgeschafft haben. Besteht da nicht die Gefahr, wenn man sich selbst ein wenig kennt, dass man sein will wie Gott, dass man sein ist wie Gott unter Umständen? Dass man sich nicht von Gott dann demütigen muss, sondern wieder froh das Haupt erheben darf und dass man dann etwas ist, was Gott nicht möchte. Nicht? Er ist unser Schöpfer. Und das ist ja das Problem nach Römer 1, dass das Geschöpf mehr verehrt wird als das Geschöpf. Als der Schöpfer, Entschuldigung, richtig. Und deshalb hat er uns dahin gegeben. Nicht? Und wenn ich beispielsweise höre, auch im christlichen Bereich oft, dann sagen so im Brustton der Überzeugung manche Christen, die Familie steht an Nummer 1 in meinem Leben. Es steht an der ersten Stelle in meinem Leben. Wo steht das in der Schrift? Ganz im Gegenteil. Matthäus 10 heißt es, wer Vater und Mutter oder Sohn und Tochter, Frau mehr liebt als mich, was steht da? Sagt der Jesus, ist meiner nicht wert. Die erste Stelle in meinem Leben muss der Herr haben. Das ist ganz wichtig. Sonst läuft alles schief in meinem Leben. Da kann ich mich noch so fromm geben. Ich werde keinen wirklichen Frieden haben. Keine Freude zum Zeugnis. Keine Freude in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Wenn ein anderer die Nummer 1 in meinem Leben ist. Und wenn es meine Frau ist oder mein Mann. Ich weiß aus meiner ersten Ehe. Meine Frau war damals nicht gläubig. Ich habe es dann sagen können, ganz ahnungslos, dass Jesus jetzt die erste Stelle in meinem Leben hat. Und dann war eine große Betrübnis bei meiner Frau. Sie hat es nicht verstanden. Gut. Wir haben auch gestern über das Thema gesprochen, dass der natürliche Mensch, und damals war sie noch nicht gläubig, das Wirken des Geistes nicht vernimmt. Es ist ihm eine Torheit, dem natürlichen Menschen. Und er kann es auch nicht. Und der Herr muss mir das Herz öffnen, wie der Lydia. Und das Ohr schenken, dass ich höre wie ein Jünger. Alles nur Gottes Gnade. Keiner bildet sich nur ein, kann von sich aus in den Himmel hinein. Das wurde gestern auch sehr gut gesagt. Es wäre noch kein Menschen zum Glauben gekommen durch irgendeinen Evangelisten. Noch niemand ist zum Glauben gekommen durch einen Evangelisten. Nur durch Gottes Gnade, durch Gottes Einwirken. Denn er macht Tote lebendig und nicht ein Evangelist. Sein Wort zwar, das der Evangelist benutzt und das wir auch benutzen sollten. Das Wort ist Kraft. Das ist wie ein Hammer des Felsen zerschmeißt, wissen wir ja, zerschlägt. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen. Der Herr alleine ist es, dass sie ihm die Ehre geben. Und dazu gehört eben auch diese Stellung in unserem Leben. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken. Und warum nicht? Damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk. Wir sind sein Werk. Ja, und jetzt noch zum Schluss vielleicht dieses Wort aus dem Psalm 106. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich. Denn, warum? Denn seine Gnade währt ewiglich. Denn deine Gnade, seine Gnade währt ewiglich. Nicht zeitweilig nur, wenn wir gut oder weniger gut sind, sondern seine Gnade, die soll uns genügen, von der wir täglich leben dürfen. Und das führt uns wirklich zu Lob und Dank. Deine Treue, oh mein Gott, will ich besingen, heißt es im Psalm 71. Meine Lippen soll jubeln, wenn ich dir Lob sage, oh meine Seele, denn du hast mich erlöst. Das ist das neue Lied, das durch die Gnade Gottes in mein Herz kommt. Durch Gottes Barmherzigkeit darf ich das erleben, diese Befreiung. Denn, so heißt es abschließend, Offenbarung 5, von dem Lamm Gottes, das Anbetung verdient, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft, mit deinem Blut, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Amen.